Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbautipps. Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich die Bemusterung. Und da gibt es ganz, ganz große Unterschiede auch zwischen den Anbietern, die man eigentlich schon so früh wie möglich am besten erkennen sollte. Wir haben jetzt mal über einige Punkte gesprochen, wo es für viele Bauherren teurer geworden ist. Wenn ihr auch mal Erfahrungswerte haben möchtet, bei welchen Firmen es wie teuer wird, dann schreibt uns gerne an kontakt@fertighausexperte.com. Vielleicht kann ich da noch den einen oder anderen Erfahrungswert geben, damit ihr euch besser vorbereiten könnt. Und jetzt viel Spaß bei der Episode.
Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Hausbaushow mit Flo vom Bauherrenforum.
Hallo.
Ich bin Sophia und wir haben heute euch auf Instagram gefragt, was denn bei euch bei der Bemusterung teurer geworden ist. Und der Flo hat wirklich ganz schön viele Rückmeldungen bekommen.
Richtig viele Rückmeldungen bekommen.
Ja.
Dafür vielen Dank.
Genau, vielen Dank erstmal. Und da steigen wir jetzt auch direkt rein.
Hier vielleicht erstmal nochmal kurz Hintergrund. Also ich finde es super wichtig und ich glaube, das sieht man jetzt dann auch in der Episode ganz gut, dass, wie sage ich das jetzt? Also so dieses Thema, man könnte jetzt erstmal Angst bekommen, wenn man das jetzt sieht und noch so ganz am Anfang von dem Prozess steht, weil man merkt, oh, da kommt nochmal was dazu, da kommen nochmal Kosten dazu und so weiter. Man kann aber ganz vieles schon im Vorfeld wirklich klären und auch im Vorfeld, gerade bei einem Vergleich von Angeboten und sowas, schon auf genau solche Punkte achten. Weil oftmals ist es so, dass bei einem Anbieter, der vielleicht erstmal 20, 30, 40.000 Euro günstiger aussieht als ein anderer, genau dann bei der Bemusterung solche Punkte wieder dazukommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also nur mit dem Hintergrund oder mit dem Gedanken im Hinterkopf gehen wir jetzt da mal so ein bisschen rein und damit ihr mal wisst, worauf muss ich mich dann bei der Bemusterung noch vorbereiten.
Mhm. Ja. Dann fangen wir gleich mal an.
Ja.
Hier hat jemand geschrieben, Fliesen im Format 90x90 für unser Erdgeschoss.
Ja, finde ich wichtig. Also in den meisten Baubeschreibungen, schaut da mal rein, sind Fliesen mit 30x60 cm als Format im Standard enthalten. Und darauf ist natürlich auch alles ausgelegt. Das heißt, wenn ihr größere Fliesenformate haben wollt, dann kostet es mehr.
Genau. Der nächste Punkt hat genau das gleiche auch aufgegriffen. Mhm. Und zwar Fliesen, weil Verlegung ab 60x60 mit Aufpreis.
Genau, und das ist dann das, was als zweites noch dazu kommt. Wenn ihr größere Fliesen haben wollt, dann kosten halt die Fliesen an sich schon mal mehr. Und das Verlegen ist auch teurer als die 60x30 Fliese. Ne? Weil die kann ja ein Fliesenleger auch alleine machen. Bei 90x90 muss man eventuell schon mit zwei Fliesenlegern auf die Baustelle kommen. Und es ist halt auch von der Fliese her muss die ja mehr Last tragen können, muss auch ein bisschen ein anderer Untergrund gemacht werden und sowas. Also das Verlegen wird dadurch auch teurer. Genau, also das ist was, woran man erstmal gar nicht denkt. Man denkt halt, ja, dann zahle ich halt, weiß ich nicht, 20 Euro pro Quadratmeter mehr für die größeren Fliesen. Dass das Verlegen aber auch mehr kostet, das muss man wieder auf dem Schirm haben.
Ganz genau. So, dann bleiben wir im Bad. Mhm. Bad ist ja auch ein sehr großes Thema. Und zwar hat jemand geschrieben, Bad sanitär, der Standard war wirklich hässlich.
Ja, und hier kann man nur sagen, allgemein Bad und sanitär kann man sicherlich nochmal viel Geld bei der Bemusterung ausgeben. Und hier ist es ja immer sinnvoll, was wir auch schon sehr oft gesagt haben, eine Vorbemusterung zu machen, damit man zumindest mal in Erfahrung bringen kann, was haben die denn da im Standard? Finde ich das hässlich? Oder ist das eigentlich schon okay? Weil in ganz vielen Baubeschreibungen habt ihr halt auch so diese, ja, wenn einfach nur drin steht Sanitärobjekte nach Musterkollektion, dann steht ja immer noch dabei von namhaften Markenherstellern und so weiter, ne? Aber selbst die wirklich sehr hochwertigen Markenhersteller, die haben auch Serien, die heute kein Mensch mehr haben will, weil die einfach nicht mehr modern aussehen. Und das ist halt so ein bisschen, warum eine Vorbemusterung da hilft und warum man sich nicht drauf verlassen sollte. Der Handelsvertreter im Musterhaus erzählt einem, oh, wir haben da schon einen sehr hohen Standard. In der Baubeschreibung steht dann auch nochmal, oh, namhafte Markenhersteller. Und dann denkt man, man kriegt schon was Gutes. Aber vielleicht ist man dann enttäuscht, wenn man dann wirklich zur Bemusterung kommt und deswegen immer eine Vorbemusterung machen.
Mhm. Der Nächste hat geschrieben, Bad, Ausrufezeichen, 12.000 Euro Aufpreis gegenüber Bauträgerstandard, ohne dass es Luxusausstattung wäre.
Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, wenn man halt davor nur gesagt bekommt, ja, nach Musterkollektion, ne, dann kann es halt wirklich ein sehr hoher Aufpreis werden.
Mhm.
Und wie gesagt, das kann an vielen Dingen liegen. was man dann halt wirklich bemustert hat, wenn davor zum Beispiel keine Duschkabinen oder sowas drin sind oder halt so eine Duschwand, dann kann allein die schnell 2000 Euro kosten. Und das ist natürlich schon was, wo man den Standard erstmal prüfen sollte. Wie gesagt, eine Vorbemusterung da sehr hilfreich. Und dann geht es natürlich auch darum, habe ich schon die ganzen Punkte, die dann wirklich teuer werden, wie zum Beispiel eine bodengleiche Dusche und sowas, habe ich sowas schon mit drin oder eben noch nicht? Mhm. Und das kann man aber alles vorher schon mal mit reinrechnen. Und sollte man natürlich für einen sauberen Angebotsvergleich auch machen.
Genau. So, die nächste hat geschrieben, das Bad unter anderem auch wegen den Badmöbeln.
Ja, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also auch gerade Badmöbel würde ich eigentlich nicht über die Baufirma machen, sondern dann halt mit einem Handwerker und einem Schreiner vor Ort, ist meistens einfach ein gutes Stück günstiger.
Auf jeden Fall.
Ja.
Dann hier noch einmal jemand. Badezimmer, Ausrufezeichen, Armaturen, ebenerdige Dusche, Farbe, Außenputz, Alu-Rollladen, Fliesen.
Ja. Ja. Also wenn wir da wieder bei dem Thema Bad bleiben, ne? Auch für die Armaturen kann man natürlich nochmal deutlich mehr ausgeben, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel Unterputzarmaturen haben wollt. Die sind gleich irgendwie 1500 bis 2000 Euro teurer, ne? Weil auch die Abdichtung und der ein bisschen mehr Aufwand ist. Aber das Ding ist halt, dass auch gerade so Dinge wie eine ebenerdige Dusche, die kosten wirklich schnell 2000 Euro Aufpreis pro Dusche. Und da habt ihr noch die ganz normale Ausführung, dann 90 mal 90 oder sowas. Ne? Das heißt, wenn man die dann nochmal größer haben möchte, dann kostet es natürlich auch nochmal mehr. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das schon in einem Angebotsvergleich richtig macht. Weil wenn jetzt der eine das Angebot so hat, dass die bodengleiche Dusche schon in einer gewissen Größe dabei ist, beim anderen ist es noch diese Standard-Duschtasse oder Duschwanne, dann habt ihr halt den Aufpreis hinterher. Und am Anfang hat man dann aber vielleicht falsch verglichen, weil man erstmal dachte, der andere Anbieter wäre günstiger. Und das ist das, was ganz, ganz wichtig ist, da zu schauen.
Ganz genau.
Ja.
So, dann hat hier noch jemand geschrieben, wie du es gerade schon gesagt hast, die Umgestaltung des Bades inklusive ebenerdiger Dusche.
Ja, das ist eigentlich genau der Punkt. Und auch Umgestaltung Bad, ne? Wenn man erst quasi nach der Hausvertragsunterschrift, der Werkvertragsunterschrift, anfängt, das Bad nochmal umzuplanen. Weil im Standard, jetzt hat man halt ein Kataloghaus unterschrieben oder ein Standardhaus unterschrieben und da ist das Bad halt so, wie man es vielleicht noch nicht haben wollte. Ne? Mhm. Weil allein dann die bodengleiche Dusche nochmal größer werden soll, da wird das ganze Bad anders dadurch, ne? In der Regel. Oder wenn ich eine größere Wanne haben möchte oder wenn ich eine Teelösung haben möchte, weil ich das halt schön finde oder irgendwas. Also sobald man das Bad dann hinterher nochmal umplant, wird es natürlich auch super teuer. Und eigentlich hat man dann am Anfang nicht optimal verglichen, wenn verschiedene Badvarianten angeboten wurden. Weil da ist es, gerade im Bad, ist dann auch wieder viel mit, wie beschreibe ich das jetzt? Da gibt es so Blocklösungen sozusagen. Mhm. Also eine T-Lösung ist eigentlich immer das günstigste, weil ich alle Leitungen, Anschlüsse und sowas in einem Block habe und kann es dann ganz sauber machen. Wenn ich da nachher diese Variante dann aber auflöse und irgendwie anders im Bad haben möchte, dann wird es natürlich wieder teurer, weil ich auch die Leitungsführung anders habe und sowas. Also da steckt dann immer noch ein bisschen mehr dahinter, als jetzt nur bei, also nur zu sagen, ja, die Armaturen und sowas sind ja die gleichen, warum ist das jetzt teurer? Ja. Mhm.
Ganz genau. So, dann kommen wir zu einem nächsten großen Thema, und zwar zu der Treppe.
Oh ja.
Hier hat jemand geschrieben, Treppe, Eiche geschlossen, statt Buche offen, 15.000 Euro teurer.
Ja, ist wirklich crazy. Also so dieses Thema, bei der Treppe gibt es so viele Punkte, die wirklich was ausmachen können und die auch einen größeren Preisunterschied ausmachen können. Das ist wirklich heftig. Und gerade hier, also finde ich ein gutes Beispiel, also Eiche geschlossen statt Buche offen, 15.000 Euro Aufpreis, ist vielleicht schon relativ hochgegriffen. Ne? Aber so 8.000 bis 10.000 Euro würde ich da immer einschätzen. Mhm. Also auch wenn ihr wieder Angebote vergleicht, wie gesagt, ich finde diese Episode eigentlich super wertvoll, wenn man jetzt noch davor ist und wirklich noch im Vergleich der Angebote. Weil dann sieht man mal, was passiert eigentlich hinterher noch. Ne? Mhm. Und was kann es für einen Unterschied machen, wenn ich jetzt eigentlich zwei Angebote vergleiche, die gar nicht dasselbe beinhalten. Ne? Und deswegen finde ich schon super wichtig, also Setzstufen alleine, ne, wenn man jetzt hier geschlossene Treppe meint und dann vielleicht noch so eine Wandverkleidung, dass man es noch als Stauraum nutzen kann. Ne? Allein Setzstufen liegen bei 700 bis 1000 Euro, je nach wieder der Holzart. Ne? Und deswegen, also es kommt schon gut hin, was hier gesagt wird.
Mhm. Dann hat die nächste geschrieben, Treppe, Balkongeländer und Licht.
Ja, Licht kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf. Genau, ne? Ja. Aber auch wieder Treppe und vor allem Balkongeländer ist auch ein super, super teures Ding. Also da, ihr könnt alleine 25.000 Euro für ein Balkongeländer ausgeben. Und wenn, das ist dann normales Standardgeländer erstmal, ja. Ne? Kommt natürlich drauf an, wie groß ist der Balkon, was wollt ihr da wirklich haben. Aber wenn es dann so ein schönes Glasgeländer sein soll oder irgendwas, also da kann es wirklich sehr, sehr teuer werden. Ne? Und auch das sollte gut geplant sein und schon direkt beim Vergleich der Angebote mit beachtet werden.
Ja, okay. Dann hat der Nächste geschrieben, der Treppenaufgang wurde deutlich teurer als die Standardtreppe, die drin war.
Ja. Ja. Ist auch was, was man wirklich direkt am Anfang planen soll. Also wenn jetzt noch die Standardvariante der Treppe eingeplant ist und ihr wollt aber eine andere haben, dann muss man natürlich eventuell auch die Steigung von der Treppe ist dann eine andere oder dann wirklich auch so dieses Thema die Treppenöffnung. Ne? Mhm. Wenn ihr halt einfach eine breitere Treppe oder sowas später noch auswählt, kommt natürlich da immer noch was dazu. Und das ist was, was man wirklich einplanen muss. Und deswegen sollte man das auch wieder vorher machen, bevor man unterschreibt. Weil nachdem ihr bei einer Baufirma unterschrieben habt, seid ihr halt so ein bisschen in deren Händen sozusagen. Ne? Und ihr müsst ja dann den Preis erstmal akzeptieren, der euch da vorgegeben wird. Wenn ihr am Anfang vergleichen könnt und seht, ah, okay, die Treppe, die wir wollen, bietet der eine für den Preis an, der andere für den und der dritte für den Preis, dann könnt ihr wieder entscheiden. Aber so, oder auch sehen, wo sind die Unterschiede. Aber wenn ihr halt bei einer Firma seid und erst danach entscheidet, die Treppe so zu verändern, dann müsst ihr den Aufpreis nehmen, den die euch vorgeben.
Mhm. So. Genau. Okay, dann kommen wir zum nächsten spannenden Thema, und zwar zu den Fenstern.
Oh ja.
Hier hat jemand geschrieben, Fenster, Holz, Alu. Raffstores waren die größten Punkte.
Raffstores. Ja, finde ich auch gut. Also auch das Thema Holz-Alu-Fenster sollte man nicht unterschätzen. Die können wirklich auch schnell 15.000 bis 20.000 Euro teurer werden fürs Haus. Und es ist natürlich gut, wenn man das auch schon wieder vorher eingeplant hat. Mhm. Und lasst euch da auch nicht dann immer hinhalten vom Verkäufer. Und wenn der dann sagt, ja, das kann man dann alles bei der Bemusterung klären. Aber das sind gerade solche Punkte, die wirklich so teuer sind, dass man es am besten nicht bei der Bemusterung klärt, sondern vorher. Ja.
Mhm. Genau, dann kam der nächste Punkt. Fensterfarbe auf Anthrazit sowie von Beton auf Tonziegel für je unverschämte 4.500 Euro.
Ja, hast 45.000 gelesen? Ja. Das wäre viel, das wäre wirklich unverschämt. Also ja. Ist ja auch immer die Frage, was, ja, es ist halt so, wie es ist, ist es halt so. Ne? Jetzt ist hier immer die Frage, Fenster, werden die jetzt foliert oder werden die wirklich in so einer Acrylbeschichtung gemacht? Oder halt, da kommt das Fenster schon mit einem gefärbten Kunststoff, was natürlich auch nochmal ein bisschen teurer ist. Eine Folierung liegt so normalerweise zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Und wenn die Fenster wirklich mit einem farbigen Kunststoff ausgeführt werden, dann kostet es wirklich so 4.500 bis 5.000. Also es ist schon einmal die deutlich hochwertigere Ausführung, aber es ist halt auch teurer. Mhm. Das andere Thema ist Betonsteine auf Tonziegel, auch 4.500 Euro Aufpreis, ist auch was man vielleicht erstmal nicht auf dem Schirm hat. Und was wirklich auch teuer ist. Ne, das heißt, auch wenn der eine Anbieter im Angebot schon Tonziegel drin hat, der andere noch nicht, dann lasst euch mal wirklich immer den Aufpreis zu Tonziegel geben, wenn ihr den Tonziegel haben wollt. Ist wieder der andere Frage, also werden wir auch nochmal ein Video dazu machen, was ist sinnvoll, Betonsteine oder Tonziegel. Für mich gibt es da jetzt nicht so viele Unterschiede, aber der Preis ist schon wirklich deutlich höher und je nach Anbieter halt auch deutlich höher. Und deswegen sollte man auch gerade wieder, wenn ihr Angebote vergleicht, das vorher schon mit einplanen.
Ja. So, dann hat jemand geschrieben, graue Fenster, 1.500 Euro das Stück, haben dann darauf verzichtet, nun sind alle weiß geblieben.
Das ist so. Also 1.500 pro Fenster finde ich ein bisschen viel. Wie gesagt, ich bin eher bei diesen 4.500 bis 5.000 Euro, wenn man es wirklich in einem durchgefärbten Kunststoff haben möchte. Ich weiß jetzt nicht, was hier dahinter stand, aber 1.500 pro Fenster finde ich echt ein bisschen viel. Und es kann aber sein, dass halt ne, die Firma eher einen Abschreckpreis gibt, weil sie es halt gar nicht wirklich machen wollen. Ne? Mhm. Weiß ich nicht. Aber von der Summe her ist es wirklich ein bisschen viel. Also ich bin eher bei diesen 4.500 bis 5.000. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Fenster das sind. Ich würde jetzt mal so im Schnitt hat so ein Haus so 15 bis vielleicht 18 Fenster, wenn wir bei einer so normalen Wohnfläche so 150, 160 Quadratmetern sind. Ja, da kommen diese 4.500 bis 5.000 Euro eher hin.
Mhm. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu den Türen.
Mhm.
Hier hat jemand geschrieben, Treppe, Fliesen, Dimmer, Sicherheitspaket bei der Tür.
Ja, Finde ich auch bei den Fenstern eigentlich nochmal wichtig, ne? Mhm. Da auch den Sicherheitsstandard vorher zu prüfen. Das hat man jetzt fast gar nicht.
Genau,
ne?
Fast wichtiger bei den Fenstern,
ist
oder?
Ist eigentlich deutlich wichtiger, ne? Weil die meisten Einbrüche halt nicht über die Haustür stattfinden, sondern eher über Terrassentüren oder Fenster, die halt schwer einsehbar sind und sowas im Erdgeschoss. Deswegen ist da eigentlich das Sicherheitspaket deutlich wichtiger. Mhm. Ich weiß nicht, ob das halt bei einer Bemusterung selten angesprochen wird oder woran das liegt, dass wir jetzt hier
die Fenster schon so gut sind.
Ja, also die meisten Fenster haben ja schon grundlegend schon den Aufbruchschutz erstmal drin und sowas und einen Einbruchschutz grundlegend, aber da kann man auf jeden Fall noch deutlich mehr machen. Mhm. Und auch das kann schnell 2.000, 3.000 Euro mehr kosten für die Fenster, bei denen man das dann im Erdgeschoss machen will. Aber auch bei der Tür kann es durchaus Sinn machen, da natürlich einen höheren Einbruchschutz zu machen, wenn man das möchte. Also ist auch was, was man nicht unterschätzen darf. Mhm.
Dann hat der Nächste geschrieben, Natursteinfensterbänke, Fliesen und die Haustür.
Ja, vielleicht nochmal Natursteinfensterbänke sehe ich eher so bei den Fenstern nochmal. Mhm. Ne? Ist da auch ein wichtiger Punkt. Also gerade wenn ihr wieder vergleicht, der eine vielleicht eine Aluminiumfensterbank und der andere wirklich eine Granit- oder Natursteinfensterbank, das ist halt einfach ein Unterschied. Und es kostet am Ende ein bisschen mehr, das halt in den Naturstein oder Granit zu machen. Für die Innenfensterbänke gilt es ähnlich. Da habe ich aber selten wirklich Einzelpreise gesehen. Also das kann ich leider nicht sagen, was da der Aufpreis dann kostet.
Mhm. Dann hat der Nächste geschrieben, die Haustüre.
Klassisch. Ja, also auch Haustüre sehe ich auch ganz oft in Angeboten. Kunststoffhaustür in Weiß. Mhm. Da weißt du schon, da wird bei der Bemusterung höchstwahrscheinlich nochmal was kommen. Weil das sind dann sehr limitierte Möglichkeiten, ne? Und ihr müsst sie in Weiß nehmen. Und wenn ihr sie vielleicht nicht in Weiß wollt, weil dann sieht man auch ständig, wenn man mit dem Fuß unten gegentritt zum Beispiel oder sowas, man sieht es halt einfach deutlich schneller. Die wird viel schneller schmutzig. Das heißt, eine Haustür mit einer anderen Farbe alleine kostet dann schon wieder Aufpreis, ne? Und als Kunststoffhaustür, Kunststoff verzieht sich halt relativ schnell. Also ich würde dann eher Aluminium oder Holz nehmen. Auch da habt ihr dann schnell einen Aufpreis von irgendwie 3.000 oder 4.000 Euro. Das geht bei einer Haustür auch relativ schnell, weil es halt ein sehr großes Bauteil ist. Mhm. Ja, und dann allein, wenn ihr dann so eine Haustürstange, so einen Haustürgriff noch haben wollt, der dann über die komplette Haustür geht, ne? Auch der kostet schnell 500, 600 Euro mehr. Also das sind schon wirklich Kosten, die man da nicht unterschätzen darf. Deswegen auch wieder vorher direkt sagen, oder wenn ihr im Angebot seht oder in der Baubeschreibung, Kunststoffhaustür in Weiß, dann auf jeden Fall schon mal wieder für euch einen Puffer einplanen und am besten halt eine Vorbemusterung machen, damit ihr seht, was ist da drin und was sollten wir an Aufpreis noch rechnen. Mhm. Na, und das ist auch wieder das, ihr könnt ja immer, wenn ihr ein Angebot anschaut und halt wisst, wo ihr hinschauen müsst, wie gesagt jetzt, okay, Kunststoff, wie ist die beschrieben, Haustür, wie ist die beschrieben, Kunststoff weiß, okay, dann sollte wieder so das Licht angehen, wo es dann heißt, okay, dafür muss ich dann eher noch einen Puffer einplanen, weil das ist jetzt nicht die hochwertigste Ausführung. Die schreiben dann natürlich auch immer hochwertige Kunststoffhaustür oder sowas oder aus langlebigem Kunststoff oder keine Ahnung, ne? Also die beschreiben es ja trotzdem immer schön, sodass man gar nicht das Gefühl kriegt, das ist jetzt halt der nicht letzte so Mist. Ja. aber wenn ihr das halt lest, dann wisst ihr, okay, es ist jetzt nicht die hochwertigste Ausführung und höchstwahrscheinlich kommt da bei der Bemusterung nochmal was.
Mhm. Okay, dann die Innentüren, Vollspann und Kassetten, Haustür, Griff und Verriegelung und eine große Badewanne.
Ja, da haben wir wieder die Badewanne, die auch immer noch mal teurer wird. Mhm. Innentüren finde ich auch ein super wichtiges Thema. Auch gerade, wenn man über solche Themen nachdenkt, wie wenn man jetzt ohne Keller baut und den Technikraum zum Beispiel im Erdgeschoss hat und vielleicht noch direkt daneben dann das Arbeitszimmer. Dass man dann wirklich auch mit Innentüren plant, die halt Doppelfalztüren sind oder wirklich eine erhöhte Schallschutzklasse haben, damit man es da einfach ruhiger hat und die Geräusche aus dem Technikraum nicht so laut sind. Ne? Da kommt es auch wieder drauf an, wie man den Technikraum organisiert, was man da überhaupt für eine Heizung drin hat und so weiter. Also ist nicht nur das eine Thema, sondern muss man immer halt ganzheitlich betrachten. Aber finde ich schon auch wichtig, auch bei den Innentüren gibt es wirklich große Unterschiede und auch da müssen wir eigentlich mal ein Video dazu machen. Das haben wir immer sehr stiefmütterlich behandelt bisher.
Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar, das würde ich jetzt auch mal noch zu Türen zählen, und zwar das Garagentor ist hier teurer geworden.
Eine große Tür, sozusagen. Ja, finde ich auch wichtig, ist auch in vielen Angeboten nicht dabei, obwohl die Garage mit angeboten wird. Also auch da, dass es halt ein elektrisches Sektionaltor ist und sowas, da gibt es auch größere Unterschiede, auch wenn man da wieder Farbe und so weiter wählen will. Also auch da würde ich mir vorher, bevor man unterschreibt, wirklich die Auswahl geben und was halt die Aufpreise sind. Und dann kann man es wieder sauber einplanen.
Genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar zur Elektrik. Mhm. Elektrik, deutlich mehr Lichtauslässe, Spots, Steckdosen und Lichtschalter.
Klassiker. Absoluter Klassiker. Ja. Ist immer dasselbe Thema, also Lichtauslässe, Steckdosen, Lichtschalter, finde ich super wichtig, sollte man auch immer direkt dran denken, da einfach nochmal, also für die Elektrobemusterung wirklich pauschal ein Budget von 4.000 bis 5.000 Euro mehr einzuplanen, wird immer passen. Mhm. Also eher noch ein bisschen mehr, ne? Je nachdem, wenn ihr dann halt, wie gesagt, bei einem Spot könnt ihr 150 bis 200 Euro pro Spot rechnen. Mhm. Das ist super, super teuer. Da ist vielleicht eigentlich der beste Tipp, den ich geben kann, wirklich nur die Vorbereitung machen zu lassen und den Spot dann selber zu setzen später, weil das spart euch 100 Euro pro Spot. Also ja. Da seid ihr dann wirklich deutlich günstiger unterwegs. Aber auch so das Thema, auch anderes Steckdosendesign oder Schalterdesign, ne, wenn man nicht so dieses Altbackene haben will, wenn die da halt das noch im Standard haben, was ihr auch wieder bei einer Vorbemusterung sehen würdet, ne, was ist überhaupt das Design, was ich da wählen kann, und mehr Steckdosen, Netzwerkdosen, eine Gegensprechanlage oder eine Videosprechanlage, also bei der Bemusterung für die Elektrik könnt ihr wirklich sehr viel Geld ausgeben. Und ich würde pauschal, egal welcher Anbieter, 4.000 bis 5.000 Euro extra einplanen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Denn der nächste Punkt ist auch, der AFFD-Schalter musste zusätzlich bemustert werden und kostet 4.000 Euro.
Ja, das sind Brandschutzschalter, die ja, soweit ich das weiß, nach meinem Kenntnisstand keine Pflicht mehr sind nach Landesbauordnung. Das heißt, man kann überlegen, damit zu bauen oder nicht. Bei manchen Anbietern hat man aber nicht so die große Wahl. Die sagen, ihr müsst es halt mitnehmen. Und wenn man dann halt in der Bemusterung ist und sich denkt, ja, wenn die sagen, wir müssen, dann müssen wir halt. Und die Dinger sind wirklich nicht günstig. Also zwischen 3.000 und 4.000 Euro muss man da auf jeden Fall rechnen. Deswegen schaut auch da mal nach in den Angeboten, die ihr habt oder in der Baubeschreibung, ob Brandschutzschalter schon mit drin sind oder ob die noch nicht drin sind und überlegt euch, ob ihr die wollt oder nicht. Also informiert euch auch da, sprecht vielleicht mal mit dem Elektriker, ob die Sinn machen. Ich weiß es jetzt halt nicht, weil, also ich bin da nicht so tief drin in diesem Thema, dass ich jetzt sagen könnte, ja, klare Empfehlung oder nee, braucht man nicht. Ne? Mhm. Deswegen holt euch da wirklich die Infos von dem Elektrofachmann, Fachfrau. Ja. Und wie gesagt, es ist ein sehr hoher Kostenpunkt, den man halt schon beachten sollte.
Ja, dann der nächste Punkt, funkbetriebene Roughstores und Rollladen.
Ja, finde ich auch super wichtig, also dass man die zum einen natürlich erstmal elektrisch gesteuert hat. Mhm. Und wenn man die dann aber noch quasi funkbetrieben, also dass man es halt mit einer App zum Beispiel machen kann oder in Smart Home eingebunden, dann kostet natürlich auch nochmal Aufpreis. Und das ist auch was ihr euch schon vorher mit anbieten lassen solltet. Oder wenn ihr dann wirklich eine richtige Smart Home machen wollt, dann würde ich das immer mit einer Elektrofachfirma vor Ort machen, die dann auch zertifizierter Partner ist von dem Smart Home System, das ihr dann haben wollt, wie KNX oder Loxon oder was es alles gibt. Das ist eigentlich immer besser, als das über die Baufirma zu machen. Und es ist auch eigentlich eine saubere Schnittstelle, die man wirklich gut machen kann, vor allem im Fertighaus, weil halt im Fertighaus, gerade mit den Leerrohren, die man schon mal legen kann und so weiter, ist es eigentlich deutlich einfacher zu machen. Kann man auf jeden Fall an der Stelle überlegen. Aber wie gesagt, auch wenn ihr im Angebot jetzt nur manuelle Rollläden-Steuerung habt, also mit Gurt oder mit Kurbel, dann könnt ihr so circa 250, 300 Euro pro Fenster Aufpreis rechnen, wenn die elektrisch werden sollen. Also auch das ist wieder für den Vergleich super wichtig. Ein Anbieter, der schon die elektrischen Rollläden eingeplant hat für 15 Fenster und der andere halt noch nicht, da liegen halt schnell wieder 4.500, 5.000 Euro dazwischen. Und das muss man halt irgendwo sehen.
Ja, auf jeden Fall. So, dann gibt's jetzt noch ein paar Kommentare, die wir nicht zuordnen können.
Ja.
Nicht konkret auf jeden Fall.
Ein bisschen random.
Genau.
Und es sind auch nochmal gute dabei, ja.
Ja, auf jeden Fall. Hier hat jemand geschrieben, Stahlwangentreppe, Parkett, Q3-Spachteln und Bäder.
Ja, Q3-Spachteln ist vielleicht nochmal so ein Ding, kommt immer drauf an, was ihr wollt, aber auch da vorzeitig informieren, was ist denn bei der Baufirma jetzt drin, das ist Q2, wo ich dann einfach nochmal wie eine Art Tapete brauche, ne? Oder eben einen Innenputz dann machen kann, auch dazu wird man nochmal ein ausführlicheres Video machen, was es da für Optionen gibt, aber Q3 zu spachteln ist halt einfach nochmal teurer und der Aufpreis ist gleich sehr hoch, weil es halt sehr viel Arbeitsleistung ist und alles, was Arbeitsleistung ist, geben die Firmen immer relativ teuer weiter. Ne? Also da könnt ihr schnell von Q2 auf Q3, könnt ihr schnell einen Aufpreis von 5, 6, teilweise auch 8.000 Euro haben, ne? Je nach Baufirma. Also das darf man nicht unterschätzen und sollte man sich dann auch wieder vorher schon anbieten lassen. Dasselbe gilt für die Stahlwangentreppe. Auch die kann wirklich sehr schnell viel teurer werden als die Standardtreppe, die erstmal eingeplant ist. Also auch da wirklich vorher, wenn ihr schon wisst, dass ihr so eine wollt, dann würde ich das schon vorher festlegen und direkt im Angebot mit anbieten lassen und auch wieder vergleichen.
Mhm. Ganz wichtig.
Ja.
So, dann die Dachneigung, farbige Fenster, zentrale Lüftung und Sanitär.
Oh ja, also gerade so dieses Thema Dachneigung finde ich nochmal spannend, weil oftmals ja schon, oder zumindest erlebe ich das öfter, als es eigentlich gut ist, dass erstmal ein Kataloghaus unterschrieben wird oder so ein Standardhaus. Und das wird dann erst hinterher, nachdem man unterschrieben hat, an die eigentlichen Anforderungen am Grundstück und so weiter angepasst. Und wenn man da dann nochmal Dachneigung etc. anpasst, dann wird es gleich richtig teuer. Also da sprechen wir dann wirklich von Aufpreisen von 10.000 bis 20.000, 25.000 Euro. Die kann das wirklich schnell kosten, weil ihr einmal vom Standard abweicht. Und B, das natürlich statisch eine ganz andere Geschichte ist, ob ich jetzt ein Satteldach mit einer 25 Grad Neigung mache oder eins mit einer 35 oder 40 Grad Neigung. Vom Material mehr, das ich da brauche, mal ganz zu schweigen. Ne? Also so dieses Thema Dachneigung und eigentlich das Haus selber mit den Eckpunkten, wie es nachher sein soll, das sollte wirklich komplett stehen, bevor ihr einen Vertrag unterschreibt. Weil nur dann könnt ihr auch sinnvoll vergleichen. Also eigentlich, will jetzt niemandem zu nahe treten, aber eigentlich habt ihr was falsch gemacht, wenn ihr hinterher, nachdem ihr den Vertrag unterschrieben habt, noch die Dachneigung anpassen müsst. Mhm. Weil dann wurde davor das nicht korrekt geplant, sodass es nicht zu dem passt, was ihr bauen müsst oder was ihr bauen wollt.
Oder dürft.
Oder bauen dürft, genau. Mhm. Und dann hat man eigentlich auch nicht richtig verglichen, leider. Außer man sagt, okay, ich lasse mir jetzt halt, oder ich habe jetzt hinterher wirklich entschieden, dass ich halt einfach nochmal eine steilere Dachneigung haben will, dann ist es halt in dem Fall so, ist aber eigentlich nicht das, was wir empfehlen würden, sondern wirklich immer vorher das Haus so planen, wie es ist, damit ihr es auch wirklich vergleichen könnt und dann hat man hinterher solche Themen natürlich auch nicht mehr. Ja.
Gut, dann hat die Nächste geschrieben, die Fliegengitter.
Die finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Die sind, glaube ich, gar nicht so teuer. Also da könnt ihr so, weiß ich nicht, 800 Euro vielleicht rechnen fürs ganze Haus. Finde ich aber auch gut, da bei der Bemusterung dann dran zu denken oder am besten natürlich schon wieder vorher, weil es natürlich auch wieder ein Aufpreis ist, den man halt einfach reinrechnen sollte. Mhm. Und ist, glaube ich, wirklich sinnvoll.
Ja. Dann hat die Nächste geschrieben, Schneefanggitter, weil nicht in der Berechnung beinhaltet.
Ja. Schneefanggitter sind praktisch nie in Angeboten oder in Baubeschreibungen drin, so wie ich das immer sehe. Das heißt, auch da muss man die Mehrkosten einfach nochmal einplanen. Den letzten Preis, was ich mal so gesehen habe, waren so 60 Euro pro Laufmeter.
Das geht.
Ja, aber wenn man jetzt 10 Meter bräuchte, ne, weil das Haus an einer Seite halt 10 Meter lang ist, dann brauche ich ja circa 10 Meter davon, dann sind wir auch wieder bei 600 Euro. Also so ist schon eine Position, die man auch nicht unterschätzen darf. Und die man wirklich dann auch, wenn man welche bauen möchte, beim Bau direkt mitmachen sollte. Weil es nachträglich zu machen, ist sehr viel aufwendiger. Ne, weil dann muss ja die unterste Schicht nochmal abgedeckt werden von den Dachsteinen und das dann installiert werden und so weiter. Das heißt, das beim Bau mitzumachen, ist eigentlich immer besser. Und wie gesagt, das ist eigentlich bei keiner Baufirma mit dabei. Wenn ihr es wollt, dann müsst ihr es extra mit einplanen.
Genau.
Genau.
So, und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt. Und zwar Dinge, die man nicht unbedingt bedenkt. Putzschienenerhöhung.
Ja, Putzschienenerhöhung ist auch so ein Thema, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Raumerhöhung geplant habt, also statt der normalen Raumhöhe 2,50 Meter wollt ihr halt 2,60 Meter, 65, 70, was auch immer, dann braucht ihr natürlich auch so eine erhöhte Putzschiene, weil ja der Raum höher wird. Die ist immer dafür da, dass man halt klare Kanten macht, genau. Und die muss natürlich auch höher werden. Und das ist wieder was wie gesagt, so ein Rattenschwanz ist, wie das Thema des Verlegens bei den größeren Fliesenformaten. Mhm. Also so ähnlich, ne? Und gerade wenn man eine Raumerhöhung hat, ist es auch ganz, ganz wichtig, im Angebot schon zu prüfen, ob die Treppe daran zum Beispiel angepasst ist, ob eben sowas wie Putzschienen daran angepasst sind, ob auch die Fensterhöhen und die Türhöhen und sowas daran angepasst sind, weil das sind Dinge, die ganz oft verschwiegen werden oder die ganz oft eben nicht dann im Angebot auftauchen, weil weder der Verkäufer, der das euch rechnet, ein bisschen Sorge hat, dass euch das Projekt dann insgesamt zu teuer wird, wenn ihr das direkt seht. Ne? Das heißt, da wird erstmal so, oh ja, bei uns, sie können hier die tolle Raumerhöhung, ne? Das ist spitze, kriegen sie alles und kostet auch gar nicht viel. Ne? Aber dieser Rattenschwanz, der dann hinten dran hängt, der kommt dann wieder erst später auf den Tisch. Das heißt, wenn ihr eine Raumerhöhung plant, dann fragt es direkt mit an, dass eben auch die ganzen anderen Punkte, wie eben Treppe, was ich jetzt alles erwähnt habe, dass das direkt mit angepasst wird an die höhere Raumhöhe. Weil sonst wirkt es nachher einfach auch komisch. Und das ist dann was keinem irgendwo hilft. Genau, also auch eine sehr wichtige Geschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das war auch schon mein letzter Punkt. Wir hoffen natürlich, es hat euch was gebracht.
Hoffentlich.
Hoffentlich.
Aber ich finde es eigentlich super hilfreich. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben und mal so ein bisschen von ihrer Bemusterung berichtet haben über Instagram. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ihr helft damit jetzt wirklich allen, die noch davor sind, wirklich die Angebote schon mal deutlich besser kalkulierbar zu machen. Weil ihr müsst euch halt wirklich überlegen, also bauen ist wirklich teuer geworden, ne, das muss man dazu auch sagen in den letzten Jahren, aber ich finde es gerade jetzt nochmal wichtiger, über solche Punkte halt wirklich Bescheid zu wissen. Also lasst euch jetzt nicht davon entmutigen sozusagen, dass es hier heißt, oh, das Bad ist nochmal 12.000 Euro teurer geworden. Man muss halt diese Kosten wirklich direkt mit einplanen und dann kann man aber auch sauberer vergleichen. Weil ich höre zurzeit ganz oft so dieses Thema, wir haben uns für den entschieden, der halt die Wand da mit Styropor baut und so, aber der war jetzt einfach doch deutlich günstiger. Und nach meiner Erfahrung ist es aber halt nicht wirklich deutlich günstiger. Ich werde dazu jetzt auch dann in den nächsten Wochen, werden wir dazu nochmal ein Video machen, bezüglich Angebote richtig vergleichen und sowas. Weil da merke ich, dass da gerade ganz viel in so eine Richtung läuft, wo man versucht, Geld zu sparen, aber eigentlich an der komplett falschen Stelle spart. Mhm. Weil das sind dann die Angebote, die erstmal wirklich 30.000 oder 40.000 Euro günstiger aussehen. Am Ende liegt es aber nicht an einem anderen Wandaufbau oder sowas, sondern es liegt dran, dass genau diese Punkte, die wir jetzt heute mal so ein bisschen besprochen haben, dann hinterher kommen.
Genau.
Und das ist was ganz, ganz wichtig ist. Und man eigentlich für den Preis, den man am Ende eh bezahlt, dieses Thema hat, dass man dafür auch eine höhere Qualität bekommen hätte. Vom Haus insgesamt, von der Grundsubstanz, die dann wieder für Schallschutz, Hitzeschutz, Raumklima, was kann ich an die Wand hängen, welche Traglast hat es und so weiter, eine Rolle spielt. Und deswegen finde ich die Episode hier super wichtig. Also, was ihr wirklich mitnehmen könnt, Vorbemusterung machen, die Punkte, die ihr wirklich wollt, schon mal in der Liste zusammenfassen und dann den Firmen mitgeben, damit alle schon mal das anbieten können, was ihr wirklich haben wollt und dass ihr dann wirklich auch die Angebote deutlich besser vergleichen könnt. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, gerade jetzt, wo man versucht, vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu sparen, was ja auch absolut richtig ist und das passt auf jeden Fall. Aber man muss halt gucken, dass man nicht veräppelt wird an der Stelle, ne? Weil man denkt, man kriegt jetzt wirklich was günstiger. Und dabei kommen diese ganzen Themen hinterher bei der Bemusterung. Und ich finde, dafür war diese Episode jetzt schon mal sehr, sehr wichtig. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr so für Erfahrungswerte bei der Bemusterung oder auch Vorbemusterung gemacht habt. Und dann können wir uns da wieder austauschen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Hey Podcast, freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt. Und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen. Es wird mir wirklich die Welt bedeuten, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben kannst oder abgeben kannst. Das hilft uns einfach, wieder mehr Bauherren zu erreichen und du selber verpasst keine Episode mehr. Und ganz ehrlich, es hat sich noch nie so gelohnt, wirklich einen Podcast zu abonnieren. Wir haben so viele Sachen, die hier jetzt noch kommen. Wir haben super Interviews noch in der Pipeline mit Experten, mit anderen Bauherren und so weiter. Und wir haben auch selber nochmal ganz, ganz viele Episoden mit Tipps, die wir noch nie gebracht haben. Deswegen freue ich mich, wenn du dabei bist und okay, bis nächstes Mal.